Aus 1. Petrusbrief, aus dem 4. Kapitel, von Vers 7. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Werdet also besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber hegt innige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren, dienet einander, ein jeder, mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der mannigfachen Gnadengaben Gottes. Redet jemand, so seien seine Worte wie Aussprüche Gottes. Hat jemand Dienste zu leisten, so tue er's in der Kraft, die Gott verleiht, damit in allen Fällen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Geliebte, lasst die Feuerglut, die zur Prüfung über euch ergeht, nicht befremdlich auf euch wirken, als ob euch damit etwas Unbegreifliches widerführe, sondern freuet euch darüber in dem Maße, wie ihr an den Leiden Christi Anteil bekommt, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln könnt. Wenn ihr um des Namens Christi willen geschmäht werdet, so seid ihr selig zu preisen, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes auf euch. Bis dahin, dieses teure und heilige Gotteswort. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Treuer, auch für diese Morgenstunde, wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir auch für gestern Abend, für dein mächtiges Reden durch dein Wort. Herr, mögen wir in der Tat in allem, in was wir hineingeworfen werden, auch dann standhalten können. Schenk es mir, schenk es uns allen. Herr, wir wissen, das Ende aller Dinge ist nahe. Dein Kommen ist vor der Tür. Herr, wir möchten bereit sein, einzugehen in deine Herrlichkeit. Herr, wenn auch die Feuerglut auf uns eindringt, so wollen wir es doch nicht befremdend halten, sondern wir schauen auf zu dir. Du alleine bist imstande, uns hindurchzubringen. Herr, wir beten dich an, auch in dieser Morgenstunde, bitten dich um dein Wort, um die Führung und Leitung deines Heiligen Geistes. Herr, wir brauchen dich. Komm in unsere Mitte mehr als bisher. Herr, unser Gebet ist, lass uns alle offene Herzen und offene Ohren haben, dass wir das aufnehmen können, was du uns zu sagen hast. Wir beten dich an und preisen deinen heiligen Namen in dieser Morgenstunde. Amen. Amen. Wir setzen uns. Die Sänger werden wohl singen und dann wird Bruder Frank sich anschließen mit dem
Lob und Dank sei dem Herrn. Für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein dürfen, um anzubeten. Wir sind dem Herrn sehr dankbar für gestern Abend, für alle, die hier waren und für das kostbare Wort und die Segnungen, die wir empfangen haben und auch für die vergangenen Versammlungen des letzten Wochenendes. Für alles, was Gott an vielen aus Gnaden getan hat. Ich glaube, es geht uns allen ähnlich oder gleich. Wir spüren, dass Gott zu seinem Recht kommen möchte, können uns selber nicht helfen, sind völlig auf seine Hilfe angewiesen und wissen, dass er zu helfen vermag, dass wir nicht in unserer Hilflosigkeit oder gar Ratlosigkeit uns selber überlassen sind, sondern er ist Rat, Kraft, ewig Vater, Friede Fürst. Er ist alles in allem und wird zu seinem Recht aus Gnaden kommen. Wir haben ja im Einleitungswort schon gehört, worum es ging. Und wir sehen, dass die Männer Gottes von alters her schon geschrieben haben, was auf unsere Tage Bezug nahm und was sich jetzt erfüllt. Damals haben sie es gesagt, heute ist es Realität vor unseren Augen. Fast 2000 Jahre sind vergangen. Und es möge manche Kritiker in den anschließenden Generationen gelesen und gefragt haben, was war mit dem Apostel Petrus, als er damals sagte, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Sie haben 200-300 Jahre später lesen können und sagen, noch ist das Ende nicht da. Also Petrus, wie stand's mit dir? Was war mit dir? Keine Not, Gott hat durch seinen Geist alle Dinge im Alten und Neuen Testament, die gesagt werden mussten, niederschreiben lassen, zu einem Zeugnis, zu einem ewigen Zeugnis, dass er die völlige Übersicht hatte von Anfang bis zu Ende. Er hat eben schon damals die Dinge, die jetzt geschehen würden, niederschreiben lassen. Und so sind wir sehr dankbar. Die Frage ist nur, wer nimmt es zu Herzen? Wen spricht es an? Wer glaubt es? Hier steht's, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Werdet also besonnen und nüchtern zum Gebet. Mich hat der Vers 11 besonders angesprochen. Redet jemand, so seien seine Worte wie Aussprüche Gottes. Ihr wisst genau, was damit gemeint ist. Aussprüche Gottes waren durch den Geist inspirierte, von Propheten ausgesprochene Sätze und ganze Kapitel. Es war im Grunde genommen, dass so spricht der Herr, aus dem Mund derer, durch die Gott geredet hat. Und wenn hier geschrieben steht, redet jemand, so seien seine Worte wie Aussprüche Gottes, dann hat das sehr viel zu sagen. Dann ist dein und mein Reden nicht mehr gemäß deinen und meinen Gedanken, sondern dann werden Gottes Gedanken durch sein Wort ausgesprochen und wir geben es nur wieder. Wir haben es oft genug gehört, dass am Schluss die Braut und der Geist vereinigt sein werden, weil der Geist und die Braut gemeinsam sprechen werden, komm. Und wer es höret, der sage, komm. Eine völlige Vereinigung der Braut mit dem Bräutigam durch den Geist aufgrund des Wortes Gottes. Redet jemand, so seien seine Worte wie Aussprüche Gottes. Hat jemand Dienste zu leisten, so tue er's in der Kraft, die Gott verleiht. Ich musste gleichzeitig an das uns allen ja gut bekannte Wort an Jakobus 5, Vers 9 denken. In Vers 7 steht ja, so harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn, Und dann in Vers 9, seufzet nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Sogar das Seufzen gegeneinander ist schon des Gerichtes schuldig. Und es heißt hier, bedenket wohl, der Richter steht vor der Tür. Es sind so viele Dinge, die für die Endzeit geschrieben sind, die wir beherzigen müssen und wo wir uns von Gott Gnade schenken lassen müssen, dass sie zur Verwirklichung kommen, dass wir wirklich Gott alles überlassen und dass kein Hindernis seinem Wirken mehr im Wege steht, sondern er sich wirklich so offenbaren könnte, wie er sich's vorgenommen hat. Wir haben gestern Abend die eine Predigt noch zu Ende behandelt, der Notschrei. Ich musste an ein Zitat denken aus der vorhergehenden Predigt, das Zeichen. Ich lese nur den einen Absatz und komme dann noch auf Schriftstellen zurück. Auf Seite 31 steht, wir als Brautgemeinde sollten es anwenden, versagt um keinen Preis, versäumt es nicht, denn die Sonne ist im Begriff, unterzugehen. Ruht weder Tag noch Nacht, geht kein Risiko ein, es wird euch mangeln, Kinder, es wird nicht ausreichen. Ihr müsst das Zeichen haben. Ihr sagt, ich glaube ja, ich glaube die Botschaft, das ist in Ordnung, das ist gut, doch ihr müsst das Zeichen haben. Hört alle, die ihr hier versammelt seid, das Zeichen muss sichtbar werden, sonst ist euer Glaube vergeblich. Es ist ein sehr ernstes Wort, ein ernster Ausspruch. Lasst mich gerade von diesem Begriff aus dem Propheten Hesekiel lesen, aus dem Propheten Hesekiel, von Vers 9, aus Kapitel 9, Verzeihung, Hesekiel Kapitel 9. Hierauf hörte ich ihn mit lauter Stimme rufen, es naht das Strafgericht über die Stadt. Ein jeder nehme jetzt also sein Zerstörungswerkzeug in die Hand. Und siehe, da kamen 6 Männer des Weges vom oberen Tor her, das nach Norden zu liegt. Ein jeder von ihnen hatte sein Werkzeug zum Zertrümmern in der Hand. Einer aber befand sich unter ihnen, der in ein leinenes Gewand gekleidet war und ein Schreibzeug an seiner Hüfte hatte. Die kamen und traten neben den ehernen Altar. Die Herrlichkeit Gottes, des Gottes Israels, aber hatte sich inzwischen von dem Cherubwagen, auf dem sie sich befunden hatte, erhoben und war auf die Schwelle des Tempels getreten. Dort rief er dem in Leinen gekleideten Manne, der das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte, die Worte zu. Gehe mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und bringe ein Zeichen auf der Stirn der Männer an, die da klagen und seufzen über all die Gräuel, die innerhalb der Stadt verübt werden. Zu den anderen aber sagte er so, dass ich es hörte, geht hinter diesem her durch die Stadt und schlagt da rein. Eure Augen sollen kein Mitleid haben und ihr dürft keine Schonung üben. Greise Jünglinge und Jungfrauen, Kinder und Frauen, metzelt nieder, bis alles vernichtet ist. Aber alle, die das Zeichen an sich tragen, lasst unberührt. und bei meinem Heiligtum hier macht den Anfang. Vielleicht soweit dieses Wort. Hier lesen wir zweimal das Wort Zeichen. Und wir stellen fest, wem das Zeichen angebracht wurde. Da waren Männer, die sollten zerstören, sie sollten morden, sie sollten umbringen, das Gericht vollziehen. Doch ehe das Gericht vollzogen werden konnte, hat Gott einen vorausgesandt. Ehe die sechs mit ihrem Zerstörungswerkzeug gehen konnten, ging einer diesen Sechsen voraus. Er war in Leinen gekleidet, hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte und er kannte die, die versiegelt werden sollten, die, denen ein Zeichen angebracht werden sollte. Und es heißt wörtlich, bringe ein Zeichen auf der Stirn der Männer an, die da klagen und seufzen über all die Gräuel, die innerhalb der Stadt verübt werden. Ich möchte hier an ein Zitat Bruder Brenhams erinnern, der wörtlich sagt, wenn ihr wirklich wissen wollt, ob ihr den Heiligen Geist habt, dann liest Hesekiel 9 und schlagt den Vers auf und lest nach, wie es den Männern erging, denen das Zeichen angebracht wurde, nämlich die Leid getragen haben, die eingetreten sind, die im Gebet vor dem Angesicht Gottes waren, die wirklich nicht leichtfertig über alles hinweggingen, sondern denen die Sache und das Volk Gottes am Herzen lagen. Ich wage zu sagen, die Zeit, über irgendetwas zu reden, ist vorbei. Wir haben nur noch eine Möglichkeit, im Gebet, im ernsten Gebet vor Gott zu kommen. Und das im völligen Glauben. Es wird nicht ein Seufzen gegeneinander sein, sondern ein Seufzen über eigene und über alle Not. Es wird nicht ein Klagen über andere sein, sondern ein Beklagen all der eigenen Versagen, aller Schuld. Und wir kommen so vor das Angesicht Gottes mit gebeugtem Herzen und gebeugtem Sinn. Und Gott wird antworten. Er widersteht allen Hoffärtigen. Und wer in dieser Zeit noch hochfahrende oder hoffärtige Reden führt, den muss man Gott überlassen. Die Zeit ist da, das Zeichen muss angebracht werden. Ehe die Zerstörung kommen konnte, ging dieser Mann voraus. Und hat alle die gezeichnet, die da wehklagten, die Leid trugen. Gott sah ihre Herzen an. Und diese durften nicht berührt werden. Sie blieben mitten in der Zerstörung, mitten in allem Morden und Umbringen, blieben sie verschont. Aber auch wirklich nur die, die vorher mit diesem Zeichen versehen wurden. Und wir wissen ja, wenn wir gerade hier den Begriff bringe ein Zeichen auf der Stirn der Männer an, die da klagen und seufzen, dann brauchen wir nur Offenbarung 7 aufzuschlagen und ihr könnt genau sehen, dass das Zeichen auch dann den 144.000 angebracht werden und sie sind es, die dann mitten in jener Zerstörung, die ja stattfinden wird, bewahrt bleiben werden. Es heißt hier in Offenbarung 7 von Vers 3, richtet kein Unheil auf der Erde und auf dem Meer und an den Bäumen an, bis wir, die Knechte unseres Gottes, mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben. Bis wir, die Knechte unseres Gottes, mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben. Und ich lese nachher noch ein Zitat Bruder Brenhams aus den sieben Siegeln. Doch lasst uns Offenbarung 9 aufschlagen, Vers 4. Offenbarung 9, Vers 4. Und es wurde ihnen geboten, sie sollten dem Gras der Erde sowie allem Grün und allen Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes auf ihrer Stirn trügen. Hier sehen wir es, genau wie im Propheten Hesekiel, genau wie in Kapitel 7, Vers 3, in Kapitel 9, Vers 4. Und wir könnten mancherlei Bibelstellen aufschlagen. Gott weiß genau, wen er erwählt hat. Und alle, die er gerufen hat, werden zu ihm kommen. Und wer zu ihm kommt, den stößt er nicht hinaus. Und wen er einmal aufgenommen hat, den hat er für immer aufgenommen. Nur wir als Menschen ändern unsere Meinung. Gott hat seine Entscheidung noch niemals geändert. Vielleicht soll ich euch das gleich aus dem Siegelbuch vorlesen. Siegelbuch, Seite 322. Im Übrigen habe ich festgestellt, dass ein Druckfehler in der vierten Zeile ist. Der müsste freundlicherweise in den 1000 Büchern, die nachgedruckt wurden, korrigiert werden. Auf Seite 322 lesen wir: Wie wir es später finden, sagte Jesus, dass ein Thron aufgerichtet wird und dass ein Gericht stattfinden soll. Diese Juden aber waren mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt. Was ist das Siegel des lebendigen Gottes? Ich möchte niemanden verletzen, wenn ich sage, dass viele Gelehrte schreiben und behaupten, dass diese Gruppe die im Blut gewaschene Braut sei. Andere Gelehrte stellen den Anspruch, dass die 144.000 die Braut sein soll. Etwas ist aber irgendwo verkehrt. Unsere Adventistenbrüder sagen, man hätte das Siegel Gottes, wenn man den Sabbat hielte. Aber ich möchte auch nur eine Schriftstelle sehen, die uns beweist, dass das Halten des Sabbats das Siegel Gottes ist. Diese Idee hat nur jemand herausgebracht. In Epheser 4, Vers 30 steht: Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Das ist es. Wenn die Mittlerarbeit getan ist, dann erscheint Christus, um sein Eigentum abzuholen. Ihr seid nicht nur bis zu der nächsten Erweckung versiegelt. Wenn ihr einmal mit dem Heiligen Geist versiegelt wurdet, dann ist Gottes Erlösungswerk vollbracht. Denn Gott hat euch angenommen. Es gibt davon kein Loskommen mehr. Du sagst vielleicht, ich hatte es empfangen, aber fiel wieder davon ab. Nein, dann hast du es nicht gehabt. Gott sagt, dass diese Versiegelung bis auf den Tag unserer Erlösung bleibt. Nun, wenn ihr streiten wollt, dann tut es mit ihm, denn so steht es bis zum Tage der Erlösung. Wir wissen, dass Gottes Wort sagt, dass wir erlöst sind, und zwar auf Hoffnung. Und eine Hoffnung, die man schon sieht, ist ja schon verwirklicht. Und wir warten auf die Verwandlung unseres Leibes. Aber das Siegel Gottes, wie wir es hier ja im Alten Testament, im Neuen Testament und in der Predigt lesen, muss einfach da sein. Zur Zeit der 144.000, wenn sie versiegelt werden, wird es ja direkt in der Trübsalzeit nach der Entrückung sein, ehe die Zerstörung stattfindet. Und selbst mitten unter den Plagen in denen sie ja auf Erden sein werden, passiert ihnen gar nichts. Gott bewahrt sie, es geschieht um sie herum, sie selbst werden davon nicht getroffen. Das haben wir hier in Offenbarung 9, Vers 4 gelesen. Und es wurde ihnen geboten, sie sollten dem Gras der Erde sowie allem Grün und allen Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes auf ihrer Stirn trügen. Es wurde die Frage gestellt, und zwar, Bruder Branham, ihr wisst, ich will es nicht immer so betonen, aber wenn ich diese Redewendung gebrauche, dann wisst ihr sicher von selbst, wer damit gemeint ist. Er antwortete, soweit ich mich erinnere, fast wörtlich, wer nicht das Siegel Gottes hat, wird automatisch das Malzeichen des Tieres tragen. Und ich glaube, ihr könnt es sicher irgendwo nachlesen. Manche Dinge merkt man sich nicht immer so genau, wo sie stehen. Es geht also darum, dass Gott uns sein Siegel aufdrücken kann. Und er sagt hier, damit ist das Erlösungswerk Gottes vollbracht. Das heißt, in dem Einzelnen vollbracht. Auf Golgatha ist es ja ohnehin vollbracht, das wissen wir alle. Aber es muss ja in dem Einzelnen vollbracht werden. Und wir merken, wer diejenigen sind, denen das Siegel Gottes aufgedrückt wird. Und wenn wir zum Anfang zurückgehen, als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, war es zunächst keine Zeit des Jauchzens. Es war eine Zeit der Unterdrückung, eine Zeit, in der das Volk Gottes ein Geschrei zu Gott erhob in ihrer Notlage, in der sie sich befanden. Ich lese aus 2. Mose 3. Noch in Verbindung mit gestern Abend und auch mit dem, was Gott uns dadurch sagen will. 2. Mose Kapitel 3, Vers 7. Hierauf sagte der Herr, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre frohen Vögte gehört. Ja, ich kenne ihre Leiden. Daher bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und sie aus jenem Lande in ein schönes, geräumiges Land zu führen, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Bleiben wir hier doch einen Moment stehen. Wir wissen, Mose ging das erste Mal. Und nach diesem ersten Mal, das man ja irdisch, fast menschlich als Versagen bezeichnen könnte, und sie sagten, wer hat dich zum Oberhaupt oder Richter über uns gesetzt? Willst du etwa mich so erschlagen, wie du gestern den Ägypter erschlagen hast? Und Mose ergriff die Flucht, hatte nichts ausgerichtet. 40 Jahre vergingen. Aber was geschah? Was geschah in der Zeit? In der Zeit geriet das Volk in solch eine Not, dass sie schrien, und ihr Elend wurde immer größer und größer, bis zur Unerträglichkeit. Und als sie dann in dieser wirklichen Not schrien, denn ihr wisst ja und könnt es nachlesen, dass der Pharao dass die Israeliten zu erfüllen hatten, ja erhöht hat. Bis dahin hatte er Stroh geliefert, von da ab mussten sie es selber holen und immer noch dieselbe Menge an Ziegel fertig machen. Das hat sich alles noch verschärft. Ihre Lage wurde noch schlimmer. Und sie hätten äußerlich sagen können, es wäre besser gewesen, wir hätten nie von einem Mose gehört. Es wäre besser gewesen, der hätte gar keinen Auftritt hier gegeben und hätte uns in diese Lage gebracht. Aber Gott weiß ja alle Dinge. Vielleicht mögen auch wir manchmal sagen, ach, es wäre besser gewesen, wenn dies oder jenes. Dann wären wir nicht in diese Lage gekommen. Ja, Gott hat uns doch in diese Lage bringen wollen, damit der Notschrei zu ihm emporsteigen kann. Es hat gar keinen Sinn, mit Gott zu rechten. Es hat keinen Wert, mit ihm irgendwie in ein Streitgespräch zu kommen. Es hat nur Wert, dass wir uns unter die gewaltige Hand Gottes beugen und sagen, Herr, du hast von Ewigkeit her alles geordnet, alles bestimmt. Lass uns in dieser Stunde deinen Willen erkennen. Hier lesen wir wörtlich, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre frohen Vögte gehört. Ich kenne ihre Leiden, deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu erretten. So war es damals, so ist es heute. Wer sind die, von denen wir eben lasen, in Hesekiel 9? Wer sind sie, die da Leid tragen? Menschen, die gebeugten Hauptes und zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes vor das Angesicht Gottes treten. Nicht mit einem Urteil, sondern im Gebet, im Flehen vor das Angesicht Gottes kommen. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich glaube, dass Gott das Elend seines Volkes sieht. Und mehr als mir seine Sache auf dem Herzen liegen kann oder dir, liegt ihm doch seine Sache am Herzen. Das dürfen wir sicherlich alle glauben. Und er sieht mehr und hört mehr, als wir alles sagen, hören und sehen können. Er sieht in das Tiefste und Innerste des Menschen hinein. In Vers 9 lesen wir, weil also jetzt das Wehgeschrei der Israeliten zu mir gedrungen ist und ich auch gesehen habe, wie schwer die Ägypter sie bedrücken. Dieses Wort jetzt ist von größter Bedeutung, ist nur ein Wort, sogar klein geschrieben, aber ist sehr groß. Es könnte ohne weiteres als Begriff groß geschrieben werden. Weil also jetzt, nicht vor 100 Jahren, nicht vor 40 Jahren, nicht vor 30, sondern jetzt, zu dieser Zeit, weil also jetzt das Wehgeschrei der Israeliten zu mir gedrungen ist und ich auch gesehen habe, wie schwer die Ägypter sie bedrücken, so gehe jetzt hin, zweimal jetzt, so gehe jetzt hin. Nicht vor 40 Jahren, sondern gehe jetzt hin. Jetzt werden sie dich aufnehmen. Jetzt werden sie hören. Jetzt sind sie gebeugt. Jetzt ist ihr Herz zerschlagen. Ihr Geist, alles, ist fügsam gemacht worden. Jetzt wirst du ausrichten können, wozu ich dich sende. Dieses beide, zweimal, das jetzt einmal Bezug nehmend auf den Herrn und dann einmal mit Bezug auf Mose. Weil also jetzt das Wehgeschrei der Israeliten zu mir gedrungen ist und ich auch gesehen habe, wie schwer die Ägypter sie bedrücken, so gehe jetzt hin. Das ist die Antwort. Wenn unser Schreien, unser Flehen, unser Ringen jetzt zu Gott dringt, wird Gott jetzt eine Antwort geben. Das ist die Sache. Und wir sehen es hier ganz deutlich. Das Volk war doch über 400 Jahre dort. Und Gott hat doch all die Zeit wirklich herabgeschaut. Er hat alles gesehen. Aber zu dem Zeitpunkt, als es äußerlich schien, dass die Mission des Mose vergeblich war und dass Gottes Verheißungswort irgendwie nicht zur Erfüllung kommen würde und sich alles so verschlimmert hat, dass nur noch ein Wehgeschrei, ein Klagen, ein Seufzen da war, spricht Gott, jetzt ist ihr Wehgeschrei zu mir gekommen. Jetzt sende ich dich zu ihnen. Gehe hin zum Pharao und richte all die Zeichen und Wunder, die ich dir auftragen werde, vor ihm aus. Und dann geschah es, dass Gott herausgeführt hat. Wir leben in der Abendzeit, haben es oft genug gehört, wie Bruder Brenham auch in dieser Predigt, die ich vor mir liegen habe, den Vergleich zieht. Es war zur Abendzeit, als das Lamm geschlachtet wurde. Und dann kam es ja bis zur Mitternacht hin, als der Würgeengel hindurchzog. Und wir wissen genau, um Mitternacht geschah ein Geschrei. Laut Matthäus 25, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Aber eben zwischen der Abendzeit und dieser Mitternachtszeit ist eine prophetische Spanne. Und der Herr sagte, es wird Licht sein zur Abendzeit, nicht zur Mitternacht, zur Abendzeit, nicht am Nachmittag, zur Abendzeit. Und wie oft habe ich schon gesagt, im Natürlichen wird es zur Abendzeit dunkel. Im Geistlichen, dem Volke Gottes, soll und ist zur Abendzeit Licht geschenkt worden. Und wir sehen es im Vergleich mit dem Volke Israel. Ganz Ägypten war in vollkommener Finsternis. Die Bibel sagt, so dass man sie mit Händen greifen konnte. Sie stand vor den Menschen. Aber in Gosen, wo das Volk Israel sich versammelt hatte, war heller Sonnenschein, war Tag, war Licht. Warum? Es war Gottes Volk. Sie hatten sein Wort nicht nur als Buchstabe, sondern geoffenbart für die Zeit durch den Dienst des Propheten und geoffenbart durch den Heiligen Geist. Und Gott half ihnen zur rechten Zeit. Ich glaube, dasselbe wiederholt sich in unseren Tagen. Wir mögen, und vielleicht auch andere, sagen, hat Gott denn jetzt überhaupt etwas ausgerichtet? Ist nicht alles in eine Not hineingeraten? Ist nicht überall Wehgeschrei und so weiter? Ja, das stimmt. Aber vielleicht noch nicht laut genug. Vielleicht noch nicht innig genug. Vielleicht ist uns noch ein wenig Spielraum geblieben. Gott kann erst dann antworten. Wenn wir selber und niemand mehr eine Antwort hat, wenn wir alle so zu ihm schreien, wie das Volk dort geschrien hat. Natürlich, Mose wird sich Vorwürfe gemacht haben während den Jahren und gesagt, Herr, ich spüre es und weiß es in meinem Herzen, dass ich diesen Auftrag auszuführen habe. Ich bin hingegangen und man hat mich nicht angenommen. Ich bin zurückgekommen. Meint ihr, das sind leichte Jahre für Mose gewesen? Könnt ihr euch vorstellen, durch welch innere Nöte dieser Mann gegangen ist während dieser langen Zeit? Und wenn ich manchmal so die Jahre lese oder darüber lese, wie lange Propheten und Männer Gottes durch gewisse Zeiten und Prüfungen hindurchgehen mussten, oh, das sage ich mir, mein Gott, wie viel Gnade hast du ihnen geschenkt? Welch eine Geduld und Ausdauer! Wir leben natürlich in einer hektischen Zeit. Es muss sich alles so von heute auf morgen ergeben und geschehen. Aber Gott hat sich manchmal sehr viel Zeit genommen. Wenn aber seine Stunde geschlagen hat, dann tat er, was er verheißen hatte. Gott sah die Not seines Volkes. Er sah ihr Elend, er hörte ihr Wehgeschrei, er sah die frohen Vögte, die mit der Zuchtrute hinter ihnen standen, er sah alles. Er sah sein Volk, das dazu bestimmt war, alle anderen Feindesmächte zu besiegen und das dazu bestimmt war, in einem Lande zu wohnen, das von Milch und Honig überfließt, das sah er geknechtet von Feindesmächten. Und das gefiel Gott gar nicht. Gott hat sich ein Volk auserkoren, irdisch das Volk Israel, um seinen Namen groß und herrlich zu machen, um ein ewiges Zeugnis auf Erden aufzurichten. Genauso hat er die neutestamentliche Gemeinde herausgerufen, um seinen Namen groß und herrlich zu machen, um die Kraft seines Wortes und seines Blutes und seines Geistes mitten unter seinem Volke zu offenbaren. Weil wir in einem prophetischen Zeitabschnitt handeln, können wir nicht nur allgemeine Bibelstellen anwenden, sondern müssen tatsächlich im prophetischen Worte forschen, um zu wissen, was geschehen ist, damit wir wissen können, was wieder geschehen wird. Wir können alles nachlesen. Wir können nachlesen, wie dem Volke Israel Verordnungen, Gesetze, Bestimmungen gegeben worden sind. Und wer im dritten Mose liest, der kann vielleicht 20-mal so gut wie einmal lesen. Dies ist eine ewige Verordnung von Geschlecht zu Geschlecht. Und plötzlich waren all diese Verordnungen nicht mehr in Kraft. Johannes trat auf, Lukas 16, 16. Die Propheten und alles und das Gesetz ging bis auf Johannes. Von da ab wurde das Reich Gottes gepredigt. Jeder Jude hätte sagen können, Moment mal, Johannes, wenn du von Gott wärst, dann würdest du nun hier, wie der Mose gesagt hat, jawohl. Es war ein prophetischer Zeitabschnitt angebrochen. Und in dem Moment begann etwas ganz Neues. Da musste sich biblische Prophetie erfüllen. Da ging es nicht um den herkömmlichen Gottesdienst mit einigen Psalmen, mit Vorlesung aus dem Gesetz und mit Vorlesung aus den Propheten, sondern dann ging es um Vorlesung der Bibelstellen, die sich in der Zeit durch die Gnade Gottes erfüllten. Und dasselbe ist jetzt. Man kann allgemein alle Bibelstellen, die auf die Gemeinde Bezug nehmen, vorlesen und sie haben ihre Richtigkeit. Aber genauso erkennen wir, dass Gott uns in ein prophetisches Zeitalter gestellt hat. Und daran scheiden sich im Grunde genommen die Geister. Jeder kann überall alles lesen. Aber sagt ihm, wie ich gestern Abend ja auch erwähnte, man kann den Leuten wirklich sagen, Bruder Brennan war ein Gottesmann. Und darauf sagen sie, Halleluja, Amen. Und sie sagen sogar, was man selber kaum zu sagen wagt, er war der größte Gottesmann, der je auf Erden wandelte. Ja, das sagen alle großen Evangelisten. Und wenn man dann mit einer Bibelstelle kommt und sagt, aber glaubt ihr, dass sich durch seinen Dienst Malachi erfüllt hat und sagt, oh, dann ist das aus. Dann wird es sofort ganz anders. Warum? Sie haben keinen Zugang zum prophetischen Wort. Sie haben keinen Zugang zu den heilsgeschichtlichen Ereignissen. Sie nehmen gewisse Bibelstellen und sie betonen sie, predigen das Evangelium, wie es ihnen gegeben ist. Aber sie haben keinen Zugang zu diesem prophetischen Zeitabschnitt, in dem wir leben. Und darin liegt der ganze Fehler. Gott hat uns die Gnade geschenkt, dass wir die Belehrung empfangen durften. Und wir wissen, es gibt Belehrung für die Gemeinde. Es gibt aber auch die prophetische Belehrung und Offenbarung für einen prophetischen Zeitabschnitt. Und in dem leben wir nun einmal. Und wenn es ein prophetischer Zeitabschnitt ist, dann erfüllt sich biblische Prophetie, die tatsächlich über den herkömmlichen Rahmen hinausgeht, aber immer in den Schranken des Wortes Gottes bleiben wird. Was kann ich dafür, wenn Bruder Brenne meinetwegen sagt, dies habe ich nicht gewusst bis vor einigen Tagen oder das konnte nicht geoffenbart werden, bis die Siegel nicht geöffnet wurden und so weiter. Was kann ich dann dafür, dass Gott gewisse Dinge tatsächlich geheim gehalten hat bis zu der von ihm bestimmten Zeit, um dann eine Scheidung vorzunehmen, um zu prüfen, wer wird jedes Wort Gottes glauben? Und es kommt nicht drauf an, wie oft haben wir auch das gehört, Eva glaubte 90% und Bruder Brenham sagt 99,90%. Und das bisschen genügte, um alles andere auf den Kopf zu stellen. Es geht nicht darum, nur das zu glauben, was man im Moment so irgendwie erfassen kann. Es geht darum, jedes von Gott geoffenbarte Wort zu glauben. Einen anderen Weg gibt es für dich und mich nicht. Wenn ein Glied in der Kette fehlt, ist sie zerrissen. Es muss ein Glied ins andere hineinschnappen und es muss fest miteinander verbunden sein. Und so sind die gesamten Offenbarungen, die Gott gegeben hat. Sie sind wie eine große Kette mit vielen einzelnen Gliedern, aber ineinander verbunden. Und das Volk Gottes wird durchdrungen von dieser Wahrheit des Wortes Gottes und mit dem Heiligen Geist versiegelt. Bedenkt, die durch den Geist geoffenbarten Dinge sind für diejenigen, die durch den Geist versiegelt werden sollen. Auch darüber besteht kein Geheimnis mehr, dass sehr viele gesalbt sind und viele Großes getan haben und noch weiterhin tun werden. Aber es geht darum, wie der Prophet Jesaja sagt, versiegle dein Wort in deinen Jüngern. Es geht also einmal um die Offenbarung des Wortes, wir nehmen sie auf und an, und dann versiegelt uns Gott, das unter dem Volke Israel war, zur Zeit der Herausführung. Nicht 300 Jahre, nicht 200 Jahre, nicht 100 Jahre und nicht 40 Jahre vorher. Vor 40 Jahren hat er doch gesagt, wer bist du und wer hat dich hier über uns gesetzt, dass du uns etwa hier bestimmen wirst. Und er ergriff die Flucht. Jetzt, hier steht das Wort jetzt. Und dann wieder, jetzt sende ich dich, weil also jetzt das Wehgeschrei. Und dann, so gehe jetzt hin. Das ist die Sache. Gott bringt uns in diesen Notschrei hinein. Und er hat uns hineingebracht. Niemand braucht mehr hinzuzutun. Die Not ist so groß, dass man kaum noch schreien kann. Und manchmal ist es wirklich so, dass eine Verzweiflung derart sein kann, dass man kaum noch beten oder schreien kann, dass das Herz einfach total zerrissen ist. Aber wir kommen im Glauben vor das Angesicht Gottes und wissen, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern dem geoffenbarten Worte Gottes. Und wir schauen auf das prophetische Wort, wie Petrus es sagt, als auf ein helles Licht, das an einem dunklen Orte scheint. Und Petrus sagt, wir besitzen jetzt das prophetische Wort. Wir besitzen es. Natürlich, jeder besitzt es in Form der Bibel. Aber wer besitzt es? Durch Offenbarung des Geistes, wie es dem Herrn gefiel, es zu unserer Zeit aus Gnaden zu offenbaren. Wenn wir daran interessiert sind, dass Gott sich wirklich kundtun soll, wie am Anfang, dann bleibt uns nichts weiter übrig, als aus dieser Not, in der wir uns befinden, zu ihm zu rufen. Und ihr wisst, selbst bei der Kreuzigung Jesu ging ja alles drunter und drüber. Die einen sagten, wir dachten, er wird Israel erlösen. Und jeder dachte so, was er dachte. Aber es gab einige, die konnten nicht vergessen, was sie gesehen, was sie gehört und was sie erlebt hatten. Auch wenn sie im Moment irgendwie total zerstreut wurden, etwas war in ihren Herzen zurückgeblieben. Und als dann Gott antwortete und sich bezeugte, lesen wir ja, dass einmal 3000 und einmal, ich glaube, 5000 und es kamen ja Menschen, die das Wort gehört hatten und erlebten Gott, nachdem er sich durch die Ausgießung des Heiligen Geistes mächtig erweisen konnte und auch erwiesen hat. Wir werden keinen ziehen, aber Gott vermag Großes zu tun. Und die Menschen werden es sehen, werden es hören. Gott wird sie ziehen. Gott wird reden, Gott wird bestätigen. Und das ist unser Notschrei, den wir auch heute in dieser Stunde vor sein Angesicht bringen wollen, sagen, Herr, hier sind wir, können nicht anders. Wir stehen vor deinem Angesicht. Wir haben dein Wort gehört. Die Verheißungen für unsere Zeit. Es scheint, als sei es irgendwie daneben gegangen. Und unsere Situation, anstatt sich zu verbessern, hat sie sich verschlechtert. Der Notschrei und alles muss und wird größer werden. So wie es bei dem Volke Israel war. Und dann heißt es plötzlich, also jetzt ist das Wehgeschrei zu mir gedrungen. Jetzt gehe hin. Ach, dass dieses Jetzt über dich, über mich, über uns alle kommen könnte. Dass wir sagen können, jetzt ist uns Heil widerfahren. Jetzt hat Gott uns geantwortet. Dass es wirklich ein Jetzt sein könnte, Gegenwart, nicht Vergangenheit, nicht Zukunft, sondern Gegenwart, jetzt, heute ist ihr Geschrei zu mir gedrungen. Gehe hin und führe sie heraus, gehe zum Pharao. Das Volk Gottes des neuen Bundes ist dazu bestimmt, die Feindesmächte zu beherrschen und nicht von den Feindesmächten beherrscht zu werden. Und der Herr Jesus sagte, ich gebe euch Macht über alle Gewalt des Feindes. Ihr sollt sogar auf Schlangen und Skorpione treten und nichts wird euch Schaden zufügen können. Gott hat seine Gemeinde mit Vollmacht ausgestattet, mit seiner göttlichen Vollmacht. Und das Einzige, was wir nur brauchen, ist diese Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe, diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist, dass wir wirklich das Zeugnis von Gott bekommen, nach dem Wort der Schrift, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das sind wir wirklich. Und Gott selber, wie wir es hier ja auch im Siegelbuch lesen, will Zeugnis davon ablegen und mit seinem Geist über uns kommen, uns versiegeln, bis auf den Tag der Erlösung. Denkt daran, die Versiegelung kann nur in denen geschehen, die von Ewigkeit her zur Braut bestimmt worden sind. Alle anderen können gesalbt sein mit dem gleichen Heiligen Geist. Aber die Versiegelung geschieht nur in denen, die Gott dazu bestimmt hat, an der Verwandlung des Leibes teilzunehmen und zur Entrückung zu gelangen. Es mögen in dieser Zeit, das wissen wir alle, Millionen sind mit dem Geist gesalbt. Das kann ich gewiss bestätigen. Aber die Versiegelung ist etwas anderes. Die Versiegelung ist in der Seele. Die Versiegelung geschieht in denen, wie ich eben sagte, die in die Erlösung von Gott aus eingefügt worden sind von Ewigkeit her. Wir wollen also nicht nur eine Salbung mit Heiligem Geist, wo in der Seele alles beim Alten bleibt, wo nur im Geiste, wie Bruder Brenner es wörtlich sagt, geschieht. Und auch das haben wir ja immer nicht so der Reihenfolge nach. Wir haben immer, wisst ihr auch wohl, einmal oder mehrmal in der Bibel steht, wir haben immer Geist, Seele und Leib oder Leib, Seele und Geist genommen. Aber nach dem, was Bruder Brenhim deutlichst lehrt, ist die Seele das Endgültige, nicht der Geist, die Seele. Und es steht ja auch im Schöpfungsbericht, also ward der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und es steht auch geschrieben, dass unsere Seelen gerettet worden sind. Es steht auch geschrieben, jede Seele, die sündigt, soll sterben. Es geht also um unser Sein, um unsere Seele. Und ich glaube, dass Gott das Erlösungswerk vollbracht hat. Und wie schon gesagt, nicht nur eine Salbung im Geiste, sondern ein Gotterleben im tiefsten Inneren unserer Seele, eine Umgestaltung, eine Erneuerung unseres Lebens und unseres Wesens durch die Gnade unseres Gottes und eine Versiegelung mit dem Heiligen Geist. In dem Moment, wo das Siegel Gottes auf einen Leib, und es heißt auch an ihrer Stirn, Das soll nur versinnbildlichen, dass dieser Leib ein Tempel Gottes ist, dass in diesem Leibe eine Seele wohnt, die Gott erlöst hat, die ihm gehört, und dass auch dieser Leib Gott geweiht ist, und das für Zeit und Ewigkeit, denn gesät wird ja ein sterblicher Leib, auferweckt wird ein unsterblicher. Jeder Leib, oder jeder Mensch, ich will mich mal insgesamt ausdrücken, damit es nicht missverstanden wird, jeder Mensch, der Gott angehört, der gehört Gott nach Geist, Seele und Leib. Und Gott fügt ihm das Siegel auf zum Zeichen, dass die Seele erlöst ist und dass der Leib an dem Tage, wenn Jesus wiederkommen wird, seine Verwandlung erleben und dass dieser Leib mit hinaufgenommen werden wird durch die Gnade Gottes. Dass der Mensch völlig erlöst ist nach Geist, Seele und Leib. Kommen wir zum Schluss. Gott hat uns in eine Lage hineingebracht, ohne dass wir es wollten, ohne dass wir es wussten. Aber derselbe Gott, der sein Volk in Nöte und Situationen hineinkommen lässt, in denen wir sozusagen dem Druck des Feindes voll und ganz ausgeliefert worden sind. Aber er ist imstande, die Macht des Feindes zu brechen. Und er braucht kein ganzes Heer zu schicken mit Panzern. Er braucht nur einen Mose zu schicken. Nur einen Mose, nur einen Propheten mit dem Wort des Herrn. Wie wir gestern Abend so schön lasen, dreimal, wie der Prophet damals ankündigen ließ, Elia ist hier. Jetzt war Mose da und es geschah. Nicht ein großes Heer, wie Gott spricht, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Und wo wirkt der Geist? Da, wo das Wort gebracht wird, das durch den Geist gegeben wurde für eine bestimmte Zeit, da wirkt der Geist Gottes in den Menschen, die das vom Geist inspirierte Wort aufgenommen haben. Und so glauben wir, dass Gott mehr als imstande ist, uns aus der Notlage herauszunehmen und sich als mächtig zu erweisen, mächtiger als je zuvor. Wir selber vermögen es nicht, wie es Mose nicht vermochte und gesamt Israel nicht vermochte, aber Gott war stark genug und er sagte, jetzt ist das Geschrei zu mir gedrungen, gehe jetzt hin. Und sprich zu dem Pharao. Und die ganze Sache wandte sich auf einen Schlag, weil die Stunde Gottes geschlagen hat. Wir glauben, wie wir es im Einleitungswort hörten, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Und wir glauben, dass das Ende dem Anfang gleich werden wird, gleich werden muss. Und wir glauben, dass Jesus der Erste und der Letzte ist, dass bei ihm keine Veränderung sein kann. Und wir halten daran fest, dass er als Letzter und das als Sieger hervorgehen wird, um seinem Volke zum Siege zu verhelfen. Ihm wollen wir voll und ganz vertrauen und ihn darum bitten, o Gott, hilf uns in unserer Not und bezeuge dich, versiegle uns mit dem Heiligen Geist. Ich sage euch, wenn Gott das tut, dann wird der Mund voll Lachen sein. Aber niemand konnte den Israeliten sagen, während sie noch in der Knechtschaft waren, singt jetzt laut oder jubelt und jauchzt. Das war nicht der Moment. Alles zur rechten Zeit, wie der Prediger schreibt. Das Aufstehen und das Schlafengehen hat seine Zeit. Das Weinen und das Lachen. Das Fröhlichsein und die Traurigkeit, alles hat seine Zeit. Aber diese Traurigkeit, die über uns gekommen ist, wirkt eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit zur Seligkeit. Und am Ende werden wir sehen, wie gut Gott es in allem gemeint hat. Ich erinnere am Schluss an das eine, was uns damals gesagt wurde. Das, was Menschen für ein Durcheinander halten, darin oder in der Weise, sammle ich oder führe ich meine Braut zusammen und heraus. Wir mögen manchmal nicht ein noch auswissen, aber Gott weiß beides. Er weiß ein und aus. Er hat Rat, auch gegen den Tod, auch gegen den geistlichen Tod. Und er vermag, die Gemeinde dahin zu bringen, dass sie herrlich stehen wird, ohne Flecken, ohne Runzel. Eine Gemeinde, die seinem Namen Ehre bereitet, durch die er selbst verherrlicht werden kann. Sein Name sei hochgelobt und hochgepriesen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben und die Beispiele betrachten dürfen, die darin aufgezeichnet wurden, Herr. Was du zu bestimmten Zeiten getan hast, in denen sich deine Verheißungen erfüllten. O Gott, wir leben in einer Zeit, in der sich dein prophetisches Wort erfüllt. Geliebter Herr, wir sind auf dich und deine Hilfe angewiesen. Mein Gott, sieh uns an in unserer Not. Und möge jetzt die Zeit sein, in der unser Rufen zu deinem Throne dringt. Möge jetzt die Zeit gekommen sein, o Herr, dass du Rettung und Befreiung, Heilung und Segen schickst. Geliebter Herr, wir haben dich kennengelernt und haben dich erleben dürfen in mannigfaltiger Weise. Wir kommen nicht hierher, weil wir etwas meinen, sondern weil du zu uns geredet hast und wir das Volk deines Bundes sein dürfen, erkauft mit deinem teuren Blut, du Lamm Gottes, nimm uns alle hin. Geliebter Herr, gemeinsam trauen wir es dir zu und bitten dich darum, hilf deinem Volke, ja hilf in mächtiger Weise, damit dein Name geehrt wird. Wir danken dir insbesondere für die prophetische Botschaft, wodurch uns dein Wille und dein gesamter Heilsplan kundgetan wurde. Wer sind wir, o Gott, dass du dich zu uns geneigt und dass du mit uns geredet hast? Geliebter Herr, wir gedenken all unsere Brüder und all unsere Schwestern. All derer, o Gott, die Leid tragen, ganz gleich, wo sie sind. Du siehst und kennst sie, o Gott. Du wirst alles herrlich hinausführen. Anbetung und Ehre sei deinem wunderbaren und heiligen Jesus Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn für sein kostbares und heiliges Wort, das wir wiederum aus Gnaden aufnehmen durften in unsere Herzen. Vielleicht singen wir noch ein gemeinsames Lied. Wir haben auch noch eine Fürbitte hier für die Schwester von Schwester Karin, die erkrankt ist. Wir wollen es dann im Schlussgebet noch Gott darlegen, dass Gott helfen möchte und eingreifen. Vielleicht singen wir noch gemeinsam 662, Lied 662, fröhlich pilgern wir unserer Heimat zu, auf den guten alten Weg. Fröhlich
Amen.
Lob und Dank. Lasst uns noch zum gemeinsamen Gebet und zum Schlussgebet aufstehen. Lasst uns auch die Fürbitte noch vor dem Herrn bringen. Treuer Gott, wir kommen gemeinsam vor dir, o Herr, und sind hier, o treuer Gott, in deinem heiligen Namen versammelt. Danken dir aus der Tiefe unserer Herzen noch einmal für das gesprochene Wort, für uns, das du bereitet hast in dieser Zeit. Du hast uns nicht im Stich gelassen, du hast uns auch nicht verwaist zurückgelassen, sondern du hast uns dein Wort gesandt und dein Wort macht uns gesund, o Herr. Dank sei dir dafür. Nun, treuer Gott, bringen wir auch die kranke Schwester von Schwester Karin, o Gott. Wir bitten dich aus der Tiefe unserer Herzen, du wollest sie berühren, auch dort in Polen, o Herr. Denn du bist der Gott, der keine Grenzen kennt und der alles durchschaut, Herr, und der überall gegenwärtig sein kann. Herr, ich danke dir, dass wir mit allen zu dir kommen dürfen, auch mit dieser Kranken, o Herr. Du wolltest dich als derselbe beweisen, als der große Arzt und Helfer, denn du bist es ja und du bleibst es auch, Herr. Und darum legen wir alles in deine Hände und bitten, Herr, du wolltest sie berühren und jetzt heilen, o Herr, dass dein Name dadurch verherrlicht werde. Wir danken dir dafür in den teuren Namen Jesus. Wollest auch, Herr, mit uns sein, wenn wir auseinander gehen. Segne uns und segne mit uns dein gesamtes Volk, alle unsere Brüder und Schwestern, Herr, besonders die hier waren am Wochenende, Herr. Wollest sie alle segnen, o Herr, und mit ihnen sein, Herr. Und auch alle, Herr, die da hören werden, die Kassetten, Herr, und die Predigten. Herr, du wollest alle beglücken. Herr, wir danken dir. Du bist ein guter Gott. Du hast dich deines Volkes erbarmt. Du hast dich unser erbarmt, Herr. Dank sei dir. Halleluja. Nimm ihn die Ehre und den Preis und den Ruhm und die Anbetung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid dem Herrn und seiner Gnade befohlen. Bis zum nächsten Mal dann.